Guten Morgen miteinander. Ich habe einfach auch eine riesen Freude, dass es wieder Zuschauer hat. Ich finde es schwierig zu predigen, wenn niemand nickt, wenn niemand einschläft. Ich habe einfach keine Korrektur, wo ich da überhaupt dran bin. Das Thema, wo wir die ersten 7 Kapitel vom Esra-Buch miteinander anschauen, ist: Gott regiert und kommt ans Ziel. Gott kommt ans Ziel mit seinem Volk. Er baut sein Reich. Da sind wir manchmal nicht mehr so ganz sicher. Es dauert das alles so lang. Was wir wissen, ist, dass die Bibel uns Ziel beschreibt. Wo werden wir denn landen? Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Über das Tempo, über den Umweg, über die Rückschläge, wo da dabei beim Bau von Gottes Reich passiert, sind wir immer wieder überrascht und wundern uns auch. Wie funktioniert denn das? Für mich ist das letzte Jahr, wo wir uns wegen Corona oft nicht gesehen haben, eine schwierige Zeit. Auch gerade die letzte Zeit, wo wir uns gar nicht mehr gesehen haben. Ich bin mir so ein bisschen vorgekommen wie ein Hirte, der irgendwo im Spätsommer auf die Alpen geht und Ausschau hat, wo sind meine Schäfli hingekommen. Wer hat sich verletzt? Wer ist vielleicht abgestürzt? Wer hat den Wolf gerissen? So fühle ich mich. Viele von euch habe ich ganz lange nicht mehr gesehen oder nur am Telefon gehört. Ich finde, dass der Anfang vom Buch Esra, die Geschichte, so wie es Isabel gesagt hat, viel Parallelen hat zu unserer Situation. Für alle die, und es sind viele, die das Buch gepostet haben, vielleicht hast du einen mutigen Anlauf genommen und vielleicht hast du es schon wieder ein bisschen auf die Seite gelegt. Es ist also wie bei den Franzwörtli. Wenn man die unter das Kopfhäuschen legt, bei mir hat es nichts genützt. Im Büchergestell nützt das Buch nichts. Es ist manchmal ein bisschen zäh. Vielleicht hast du gewisse Geschichten im Sacharia-Buch, die ich frage, die kommen nicht raus. Bleib trotzdem dran. Und ich glaube, Esra haben wir besser verstanden. Die Geschichte vom Esra-Buch handelt von dieser Zeit, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon ist und dann wieder zurückkehren kann nach Jerusalem. Es ist eine Geschichte, wo der Jesaja und der Jeremia schon weit vorausgesagt haben. Die Gefangenschaft haben sie vorausgesagt, aber auch die Rückkehr. Das Volk ist in Babylon. Und der Psalm 137 beschreibt uns, sie sind total entmutigt. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weide hängten wir unsere Harfen. Da haben wir irgendwo ein bisschen an die Lernzkillen erinnert. Wir haben die Harfen auch aufgehängt. Wir dürfen nicht mehr singen. Die haben nicht mehr wollen singen. Dann ist Singen im Hals stecken geblieben. Das ist ihre Situation. Und dann finde ich es höchstens spannend. Fährt unser Buch Esra an mit dem König von Persien. Persien ist dort das grosse Weltreich. Und es heisst dort, dass Gott die Wende schafft. Eigentlich hätten das die Israeliten dürfen wissen, weil die Jeremia hat es vorausgesagt. Die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Auch über uns, über den Lenzkirchen, steht Gottes Verheißung. Gott baut sein Reich. Gott baut seine Gemeinde. Trotz Corona. Trotz der babylonischen Gefangenschaft. In Jesaja, der hat 150 Jahre vorher Folgendes gesagt, kommen sogar schon krasse Details. Ich bin es auch, sagt Gott, der Kyros berufen hat, meine gerechten Pläne in die Tat umzusetzen. Er wird meine Stadt Jerusalem wieder aufbauen und mein verschlepptes Volk freilassen, ohne Lösegeld, ohne Bestechungsgeschenke. Ist eins der Wunder der Inspiration, dass der Jesaja sogar schon den Namen weiß vom persischen König. Und da passiert. Kaum an der Macht gibt der Kyros folgenden Befehl aus. Er ist ein Mann mit gesundem Selbstbewusstsein. Alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Das wäre eine spannende Geschichte. Wie kommt der persische König drauf, das Ziel zu verfolgen? Die Juden sollen wieder heim, die Juden sollen ihren Tempel aufbauen und es ist das Anliegen vom Kyros, dass in Jerusalem Gott angebetet wird. Die Josephus, das ist ein Geschichtsschreiber, sagt, das macht er aus sehr eigensüchtigen Beweggründen. Die sollen nämlich für ihn beten, dort in Jerusalem. Das ist sein Anliegen. Wie auch immer Gott braucht der persische König. Und er sagt, wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem der Herr angebetet wird. Sein Segen möge euch begleiten. Gefangen in Babylon und jetzt kommt der Befehl, los! Ihr könnt heim. Spannend ist, dass nur ein Teil der Gefangenen sich auf den Heimweg macht. Andere sind zwar am Brüllen, aber haben sich doch irgendwo mit der Situation arrangiert. Wir wissen von Einzelnen, die haben eine hohe Stellung bekommen im persischen Reich. Wir haben ein ganzes Jahr jetzt sehr runtergefahren, Lenzkirchen gelebt. Corona ist noch nicht vorbei. Und wir liegen Gott einfach in den Ohren, dass wir geschützt sind, auch wenn wir so zusammenkommen. Und wir stehen zusammen und beten dafür, dass einfach die Fallzahlen nicht mehr durch die Decke gehen. Und dass die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die nutzen können. Aber ich glaube, wir sind auch alle miteinander herausgefordert. Da, wo wir uns arrangiert haben, uns wieder in Bewegung zu setzen. Ich glaube, dass es auch gäbig war, fröhlich, gemütlich Sonntagmorgen zu geniessen. Und den Livestream irgendwann reinzuziehen, wenn er gerade passt. Gäbig. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns wieder aufmachen. Und dass wir auch unseren Lebensstil wieder danach ausrichten, Ich bin Teil von einer Gemeinde. Da habe ich meinen Platz. Da habe ich meine Mitarbeit. Ich mache mich auf nach Jerusalem. Spannend ist, wie Gott sorgt. Die Gefangenen, die haben plötzlich einen völlig anderen Status. Alle Untertanen meines Reiches, das sind Perser, das sind Babylonier, sollen den Judäern, die bei ihnen leben, Silber und Gold mitgeben, Vieh und was sie sonst noch brauchen, zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Hey, die werden nicht einfach heimgeschickt, sondern die werden beladen. Beladen von den Leuten von Persien, geht auf Jerusalem. Für den Kyrus ist das Anliegen, dass in Jerusalem zu Gott betet wird. Aus welchen Gründen auch immer, so wichtig, dass er sein ganzes Volk mobilisiert. Hey, die brauchen wir, die Juden. Es braucht die Lenzkirche. Es braucht natürlich auch die anderen Kirchen, die auch runtergefahren sind. Kyrus, der König von Persien, gab ihnen die Gefäße und Werkzeuge zurück, die Nebukadnezar aus dem Tempel des Herrn in Jerusalem geraubt wurde. Auch da, wo man gemeint hat, ist verloren, stellt Gott einfach wieder her. Und dann geht der Teil vom Volk, andere werden ihnen in verschiedenen Gruppen folgen und zurückgehen nach Jerusalem. Sie machen sich auf den Weg. Kommen auf Jerusalem, sie haben schon gewusst. Alles kaputt. Jerusalem ist zerstört. Jerusalem ist verbrannt worden. Mauern sind zu Boden gerissen. Die Häuser sind kaputt. Der Tempel zerstört. Katastrophe. Und dann kommen sie heim und bauen wieder auf. Und jetzt finde ich da in diesen Text, und vielleicht, wenn du den Text auch gelesen hast, bist du auch über das gestolpert. Die haben eine ganz schräge Reihenfolge. Sie errichteten den Altar an seinem alten Platz, obwohl sie in ständiger Furcht vor den anderen Völkern im Land leben mussten. Jeden Morgen und jeden Abend opferten sie für den Herrn. Was machen sie zuerst? Was müssen sie zuerst machen? Gesunder Menschenverstand. Also zuerst brauchst du mal ein Dach über dem Kopf und dann brauchst du auch wieder Sicherheit, dann brauchst du wieder Mauern. Also der Altar, der kann warten. Gott gibt ganz eine interessante Reihenfolge. Und sie befolgen sie. Altar, Tempel, Mauern. Einige, die sich auskennen, wissen, die Mauern kommen dann am Schluss beim Nehemia. Zuerst der Altar, dann der Tempel und dann die Mauern. Obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten, dem Herrn wieder Brandopfer darzubringen. Das Laubhüttenfest feierten sie wieder nach den Vorschriften des Gesetzes. Hey, ihr müsst das Bild haben von dieser Stadt, die ist kaputt. Die Häuser sind am Boden. Und sie feiern das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war der Fest, wo alle zusammengekommen sind aus dem ganzen Land, wo man miteinander nach Jerusalem pilgert ist, wo es ganzen Haufen spezielle Lieder gegeben hat. Da ist das Wort Gottes vorgelesen worden. Die Leute sind gelehrt worden, speziell auch die Kinder. Und dann hat man vor allem auch gefeiert. Laubhüttenfest hat Essen bedeutet. Ha, wann können wir wieder Laubhüttenfest feiern? So als Lenzkirche. Nicht zu fest dort rüber schauen. Irgendwann gibt es wieder ein feines Mittag. Spätestens, wenn wir draussen hocken können, im Mai so. Oder am Auffahrtsausflug. Was bringt das zum Ausdruck? Altar, Tempel, Mauern. Ich glaube, dass der Altar ein Ausdruck ist, das Wichtigste, wir wollen Gott dir geben. Wir wollen Gott arbeiten. Und für mich sind ein Ausdruck von dieser Beziehung zu Gott, die wir dürfen haben. Und zum Glück hat uns Corona nie den Altar geklaut. Wir haben immer dürfen, du hast immer dürfen, deine persönliche Beziehung zu Gott leben. Wir haben auch immer dürfen Menschen helfen, dass sie die Beziehung zu Gott finden. Aber schon der Altar hat den Aspekt vom Miteinander. Vom Miteinander Gott arbeiten. Vom Miteinander zusammen feiern. Wo sie im Laubhüttenfest schon gerade vor allem Anfang an wieder einsteigen. Der Tempel ist für mich noch stärker. Einfach den Ausdruck von Gemeinschaft. Der christliche Glaube. Da ist ganz ein starker Aspekt, ist unser Miteinander. Wir leben nicht privat unseren Glauben. Wir leben unseren Glauben im Miteinander. Auch im Miteinander unterwegs sein, einander stützen, einander helfen, einander ermutigen, einander tragen. Die Bibel ist voll von dem. Irgendwann hat es den Tempel wieder gebraucht. Und Gott ist ein Gott, der für uns sorgt. Irgendwann ist es auch dran gewesen, die Mauern wieder aufzubauen, die Häuser wieder aufzubauen. Aber Gott gibt eine interessante Reihenfolge. Wo immer wir Geschichte vom Reich Gottes lebten, gibt es auch immer wieder Zeiten von Rückschlägen. Sie sind erst dran gewesen, den Tempel wieder aufzubauen. Da finde ich übrigens noch ganz schräge Gedanken. Die haben den Altar aufgestellt und dann haben sie den Tempel um den Altar herum gebaut. Für alle die von der Baukommission haben sie auch angefangen mit der Bühne. Oder mit was haben sie angefangen? Der Tempel ist um den Altar herum gebaut worden. Aber jetzt kommt ein Rückschlag. Von da an wurden die Juden von den Samaritern, mit denen sie das Land teilten, immer mehr eingeschüchtert und wagten nicht weiterzubauen. Sie haben mutig angefangen, aber der Tempel ist noch nicht fertig. Die Mauern sind überhaupt noch nie nicht. Und jetzt stopp. Die Samariter, die Leute, wo auch mit ihnen zusammen in dem Land gelebt haben, sind zum persischen König gegangen und haben gesagt, schau mal, was die machen. Und die kennen wir doch, die Juden. Das sind doch die ewigen Rebellen. Die werden sich gerade wieder unabhängig erklären von dir. Schau, dass die nicht ihre Stadt wieder aufbauen können. Und an dieser Zeit ist dann der Artaxerxes, König von Persien, er gibt einen Stopp raus. Und er sagt mindestens, es wird nicht weitergebaut, bis ich herausgefunden habe, was gilt. 15 Jahre dauert es. Nicht 14 Tage. Nicht ein Jahr, wie wir es jetzt erlebt haben. 15 Jahre. 15 Jahre geht nichts weiter. Und sie leben in ihren Ruinen, sie leben in ihren kaputten Mauern. Reich Gottes hat viel so Zeiten. Es gibt ganze Jahrhunderte, wo es einfach dunkel gewesen ist. Und Gott erreicht trotzdem sein Ziel. Aber ich glaube, es sind immer wieder Menschen gewesen, wo Gott hat können brauchen, dass so dunkle Zeiten zum Ende gekommen sind. Ein Hudson Taylor ist einfach aufgestanden und es hat eine ganze Bewegung entstehen, dass man wieder verwacht ist und gesagt hat, wir wollen die Welt mit dem Evangelium erreichen. Der Haggai und der Zacharias sind zwei Propheten, die aufstehen. Und wo es Leute ermutigen und sagen, hey, Wir fangen wieder an. Wir bauen wieder weiter. Und ich finde es ganz spannend, da müsst ihr halt noch den Haggai lesen. Er hat das gleiche Prinzip. Altar, Tempel, Mauern. Der Haggai sagt ihnen, hey, 15 Jahre ist nicht mehr weitergebaut worden. Aber dieses eigene Dächli von der Veranda hast du trotzdem gebaut. Komm, wir bauen wieder am Tempel weiter. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, und ich hoffe, wir sind auch an einem Punkt, wo da uns die Epidemie zulässt. Dass wir einfach auch wieder aufstehen und sagen, wir bauen weiter. Wir wollen zusammen Reich Gottes bauen. Und ich glaube, da ist der Aspekt der Gemeinschaft so wichtig, dass wir uns wieder sehen müssen. Und meine grosse Sorge ist gerade auch bei unseren Kindern und darum auch bei unseren Familien. Ist es wieder möglich, dass wir Gemeinde bauen können, die es die Hei bietet? Ich glaube, wenn es uns gut geht, sagen viele, ich komme gut schlag, auch ohne die Gemeinschaft. Ich komme gut schlag in diesem Lockdown. Gemeinde brauchen wir, da die Hei brauchen wir, für den Moment, wo wir es brauchen. Aber es ist spät, wenn wir es suchen, wenn wir sie brauchen. Und ich glaube, das gilt ganz speziell für unsere Kinder. Unsere Kinder müssen können von klein aus in einer Gemeinde ein Zuhause haben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns vom Haggai, vom Zacharia herausfordern lassen und sagen, wir bauen weiter. Ich freue mich, komme Reaktionen über von Leuten aus dem Livestream, von weit weg, wo unsere Gottesdienste schauen. Euch möchte ich sagen, sucht eine Gemeinde auf die Nähe. Livestream, das ist Takeaway. Du brauchst einen Ort, wo du heim bist. Und schau nicht unsere Livestream, sondern sucht eine Gemeinde. Und wenn wir uns bewegen, dann bewegt sich Gott. Aber Gemeindebau geht nicht, ohne dass sich Menschen bewegen. Aber Gott sorgte dafür, er macht's, dass nichts gegen die Führer und Juden unternommen wurde und die Bauarbeiten weitergehen konnten, bis die Sache vor König Darius kommen und er eine Entscheidung treffen würde. Der Darius ist schon der nächste König in Persien. Sie, gegen alle Widerstand, gegen alle, in dieser Situation sogar gegen alle Verbote. Wir möchten uns ein Gebot halten. Auch vor Corona. Schütz Gott sie. Und dann öffnet Gott einmal mehr Fenster. Der Darius findet die Anordnung von Kyrus und sagt, ich befehle euch, dass ihr die verantwortlichen Juden bei ihrer Arbeit unterstützt. Da gibt er als Befehl raus zu all denen, von seinen Statthaltern, von den Leuten, die sus im Gebiet um Jerusalem gewohnt haben. Erstattet ihnen die Baukosten. Da fehlt uns immer noch in der Lenzkirche. Zahlt die Beiträge pünktlich aus, damit die Arbeiten zügig vorangehen. Da gibt der persische König als Befehl und sagt, los! Wir möchten innerhalb der bestehenden Einschränkungen unserem Auftrag so gut wie es geht einfach wieder wahrnehmen können. Heute Abend haben wir Lenzkirchengebet. Ihr wisst, das ist eines so ein bisschen von meinen Hobbys. Das gefällt mir. Da sind wir so manchmal 15 bis 20 Leute. Gebetsveranstaltungen laufen unter den gleichen Gesetzen. Wir dürften heute Abend zum 50. da sein. Und wir finden einen Weg, wie wir zu 50. Corona-gemäss beten können. Bist du dabei? Samstag haben wir wieder Ameisli- und Jungschi-Programm. Und nächsten Sonntag machen wir 2 Gottesdienste an 50 Leute. Du musst dich anmelden. Und jetzt kommt es. Der eine findet am 9. statt. Und der andere am 10:30. Beides falsch. Ich komme am 10. Ja? Hey, wenn es uns ernst ist, dann müssen wir einfach auch bereit sein, auch gewisse Anpassungen in Kauf nehmen. Wir sind darauf angewiesen, Techniker zu haben, die 2 Gottesdienste machen, Moderatoren, die 2 Gottesdienste machen. Wir müssen uns bereit sein und sagen, oh, 9. Weißt du, da musst du aufstehen. Und jetzt will ich euch, und ich finde das spannend, bis am Donnerstag, nein, es ist Freitagmorgen um 2 Uhr, haben sich die Letzten angemeldet für den Gottesdienst. Da haben sich die ganzen jungen Leute noch nicht angemeldet. Die machen das nicht so früh. Familie haben sich noch nicht angemeldet. Darf ich euer älteres Semester bitten, kommt auf den 9. Gottesdienst und lasst viel Platz im 10:30 Gottesdienst. Aber das Ziel wäre 2x50. Und wenn wir Pumpen voll sind, dann lassen wir uns etwas einfallen. Wir möchten wieder starten. Krivo. Das Krivo-Team hat einen mutigen Entscheid getroffen und findet, sie möchte Krivo durchführen. Ein bisschen anders. Und da erinnere ich mich gerade an Esra, dort hatte es ein paar Alte. Dann haben sie den Tempel aufgebaut und dann haben die gebrüllt. Und dann gesagt, oh, der Tempel ist nicht mehr so schön wie der Alte. Die Krivo wird nicht so schön wie die Alte, vielleicht. Oder? Könnte ja sein. Mit Einschränkungen. Machen wir es trotzdem? Sind wir trotzdem begeistert? Gestern Abend hat Andi die Anmeldung für Krivo auf der Homepage umgeschaltet. Und es haben sich schon 2 Familien, die nicht zu unserer Gemeinde kommen, für Krivo angemeldet. Wie schaffen die das? Gut, jetzt habe ich gehört, Kieslings haben ein bisschen gepusht. Aber für mich war es wahnsinnig ermutigend. Ich finde, ich bin ja jetzt, ich gehe ja, gell? Und darum bin ich einfach ein bisschen mutiger. Darf ich euch bitten, dass wir wieder aufstehen und dass wir zusammen die Lenzkirche bauen? Wir brauchen dich. Reich Gottes geht nicht ohne dich. Es geht nicht ohne uns. Ich bete. Vater im Himmel, wir haben eine spezielle Zeit hinter uns. Aber wir haben auch, so wie das Volk Gottes, deine Verheißung. Du baust dein Reich. Und dem Joel hast du gesagt, du werdest sogar die Jahre, die verloren gegangen sind, zurückerstatten. Vater im Himmel, wir möchten mit der Erwartung leben, dass du das verlorene Jahr uns zurückerstattest. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns zeigst, wie wir in den Umständen, die immer noch gelten, wie wir jetzt können Reich Gottes bauen. Wie wir können Gemeinschaft leben. Mit allen Widerständen, die auch noch da sind. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir eine Kinderwoche machen können und dass du genug Mitarbeiter schenkst, die auch in diesen Umständen bereit sind, sich einzubringen. Hab du Dank. Amen.